Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts. Ich sitze hier in Halle an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule. Und in meinem Büro, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin hier an der Hochschule Professor für Industriedesign und mit mir sitzt Jeanette und Quang, aber Quang sitzt eigentlich in Berlin, du sitzt bei uns eigentlich auf dem Tisch in einem Laptop.
Und hallo.
Hallo Jeanette.
Hallo.
Ich möchte, dass wir erstmal generell darüber sprechen, wer ihr seid, weil ich glaube, das ist total wichtig und alle, die jetzt hier schon zuhören, haben auf dem Titel schon gelesen, da steht Designgewerkschaft. Und bevor wir darüber reden, was ist eigentlich die Designgewerkschaft und was macht ihr, was sind eure Ziele und Wege, glaube ich, müsst ihr euch erstmal vorstellen. Und wir fangen einfach mal mit Quang an, weil Quang sitzt im Internet.
Ja, genau, danke für die Einladung auf jeden Fall, Christian. Ich bin Quang, ich bin freiberuflicher Grafikdesigner, habe jetzt im Oktober gerade meinen Meisterschüler gemacht in Berlin an der Kunsthochschule und genau, habe vorher auch schon länger in einem Studio gearbeitet als Grafikdesigner und Artdirektor und genau, mache hier und da noch so Projekte, bin in einem Magazinkollektiv, habe auch noch eine eigene Gesprächsreihe und seit letztem Jahr bin ich bei der Designgewerkschaft.
Ich frage da nochmal nach, weil du das so humble sagst. Erstens, was ist das für ein Kollektiv, was ist das für ein Magazin und was ist das für eine Gesprächsreihe?
Das Magazin heißt Aham. Das ist ein vor allem Printmagazin für queerfeministische, antiorientalistische und dekoloniale Perspektiven. Und die Gesprächsreihe, die ich mache, da geht es um, also es ist eine Veranstaltungsreihe eigentlich, und in der geht es um, ich sag immer, Möglichkeiten und Grenzen von kritischen Designpraktiken. Mhm. Das war meine Abschlussarbeit vor 2 Jahren und genau, und ich dachte, ich kann das vielleicht einfach fortführen in der Designgewerkschaft. Genau, also da haben wir Gespräche organisiert mit DesignerInnen, Forschenden, Lehrenden, die aus einer, ich sage jetzt mal, intersektionalen Perspektive sprechen. Genau, da ging es dann auch schon um Prekarität im Kulturbetrieb beispielsweise oder um ja, verschiedene Diskriminierungsformen, die GestalterInnen in ihrer Arbeit begegnen.
Okay. Und du, Jeanette?
Ja, ich bin Jeanette und auch danke hier für die Einladung. Ich bin eigentlich Pädagogin, habe dann noch Bildungswissenschaften im Master studiert mit dem Schwerpunkt Kulturpädagogik und war dann ganz lange tätig in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Das heißt, ich habe da tatsächlich eher mit und für Jugendliche Räume gestaltet und die dabei begleitet im Prozess und unterstützt. Und bin jetzt nach langer Zeit an der Burg gelandet und studiere jetzt im 2. Jahr Kommunikationsdesign. Genau, und bin auch als Mitglied der Designgewerkschaft als Studierende mit am Start.
Spannend. Was macht die Designgewerkschaft? Also grob gefragt, aber wir fangen mal an. Was ist das Ziel der Designgewerkschaft? Und dann kommen wir dahin, was die macht.
Unser Ziel ist, dass wir uns verbünden und für eine gerechtere Designbranche kämpfen.
Genau. Es geht konkret, glaube ich, um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für DesignerInnen aller Sparten. Konkret bedeutet das beispielsweise, bessere Honorare, transparente Honorare vor allem, eine bessere Kulturförderung, mehr Schutz für Selbstständige beispielsweise. Genau, ich weiß nicht, wir können jetzt, ich glaube, die Liste ist lang.
Nö, aber die Liste ist aber wichtig. Also ich glaube, das ist schon, also finde ich schon wichtig, die Liste auch mal aufzuzählen, weil das ist total. Ja, das beschreibt vielleicht auch die Komplexität eures Vorhabens und finde ich wichtig.
Ja. Ja, total. Ich glaube, wir sagen immer bei uns, es gibt quasi so zwei Bereiche, sagen wir mal. Das eine sind, glaube ich, sehr konkrete politische Forderungen und das andere ist, glaube ich, schon auch, und das ist vielleicht auch das, was Jeanette angedeutet hat, eine Art von Vernetzung und Wissensaustausch und auch ein Versuch quasi ja untereinander, aber auch quasi nach außen hin Design neu zu definieren, wenn ich das so sagen kann. Also das Selbstverständnis vielleicht von DesignerInnen irgendwie auch nochmal zu hinterfragen, aber auch wie Design wahrgenommen wird von außen, ne, die Wertschätzung von Design, auch da irgendwie nochmal zu schauen, hey, wie können wir dort gezielt auch Sachen verändern?
Es gibt es diese politische, also wenn ich folge dir jetzt einfach mal und sage, es gibt diese politischen Forderungen und es gibt die Vernetzung untereinander. Wie macht ihr das, also wie diese politischen Forderungen, also wie stellt ihr oder wie kommt ihr zu den Forderungen? Also es kann, wie viele seid ihr? Wie kriegt diese Forderung eine Gültigkeit? Weißt du? Also das ist nicht nur, ihr seid nur ihr beiden hier, ne? Vielleicht müsst ihr auch noch mal ein bisschen mehr über die Größe und dass noch mehr die Menschen sprechen, die da noch mit dabei sind. Und wie ihr da in eigentlich eine politische Forderung reinkommt und wie ihr die auch an die jeweiligen Träger tragt.
Genau, also wir sind 2023 gestartet.
Okay, also noch ganz frisch.
Genau, und gestartet sind wir in erstmal informellen Austausch tatsächlich und haben recht schnell festgestellt, dass es die Emotion von Wut gibt, wie die Arbeitsbedingungen in der Designbranche sind. Und wir haben ganz klein angefangen und haben erstmal Zeit und Raum auch gebraucht, also es hat sich quasi durch die Vereinzelung und durch diesen Austausch auf einmal ein Raum gebildet, wo wir gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall für alle sprechen in der Designbranche, sondern erstmal uns zusammenfinden, was die Wutthemen von uns sind und was wir verändern wollen. Und haben jetzt einen Prozess gehabt, im nächsten Schritt zu sagen, okay, welche Haltung wünschen wir uns in unserem Miteinander, weil wir nicht in Vereinzelung eben dieses, was auf dem Markt sehr stark gelebt wird, dieses Kompetitive weitertragen oder auch irgendwie, so wollen wir auch nicht arbeiten, sondern wir wollen ja miteinander arbeiten, wir wollen uns verbünden und da erstmal so eine Base zu schaffen, was sind unsere Werte, wie wollen wir miteinander umgehen. Und das war jetzt ein Prozess von auch einem guten Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich würde auch sagen, es ist nach wie vor immer noch ein Prozess. Mhm. Also wir sind ja, wie du sagst, auch sehr frisch seit 2023. Und es hat in kollektiver Arbeit stattgefunden, dass wir uns in Zeit genommen haben und uns Workshop-Formaten getroffen haben und da erstmal eine Struktur aufbauen mussten. Wie wollen wir uns organisieren? Weil na klar kann man eine Welle lostreten und sagen, wir sind wütend, das ist unsere Emotion, aber wir sehen Wut eher als was Konstruktives und eben zu sagen, aus Wut wollen wir was Wegweisendes, nämlich ermutigen, zusammenzuarbeiten und unser Wissen zusammenzutragen, was auch Quang von zusammengetragen hat, weil wir alle in der Vereinzelung auch eine Art von Frustration haben, die nicht in Resignation enden soll. Und in diesem Workshop-Prozess der Strukturfindung haben wir dann gemerkt, okay, es braucht Arbeitskreise intern, welche Positionen. Und da gibt es zum Beispiel Strategie, aber auch Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit und da erstmal so Felder aufzumachen, okay, was braucht es eigentlich, um weiter wachsen zu können, weil wir, natürlich kann man eine Welle schlagen, Aufmerksamkeit erregen, aber die Frage ist ja auch, okay, wie kann das Ganze dann konstruktiv, wenn man die Reichweite hat, auch gehalten werden und zusammen weitergearbeitet werden.
Ja, wie viele seid ihr?
Wir wachsen. also deswegen ist es, glaube ich, gerade schwer zu sagen. Ich würde mal schätzen, so zwischen 10 und 15 Leute.
Ja.
In der AG. Wir sind aber natürlich, also es sind natürlich in Verdi mehr Leute Mitglied. Mhm. Aber ich würde sagen, in unserer Arbeitsgruppe sind wir jetzt ungefähr so 10 bis 15 Leute. Das ändert sich auch immer mal wieder so nach Ressourcen, glaube ich, nach Kapazitäten der einzelnen Mitglieder. Mhm.
Das ist vielleicht nochmal, also du hast es gerade nochmal Struktur genannt. Und bevor ich nochmal auf diese Frage, wie werden diese politischen Forderungen artikuliert, doch nochmal eine Strukturfrage. Also auch weil du gerade Quang gesagt hast, dass es, dass, also gerade Verdi gesagt hat, ihr seid als Designgewerkschaft, ich habe es hier nochmal seit, ich lese mal kurz vor, das hast du geschrieben, das ist wie so eine Art Pressemitteilung oder die Kolumne der Künstlerin, die organisierte Vielstimmigkeit in Verdi. Was ist das für ein Text? Weißt du, welchen Text ich meine?
Ja, genau. Das ist ein Text, der ist in der aktuellen Ausgabe der Arts of Working Class. Beziehungsweise in der September-Ausgabe ist der. Mhm.
Genau. Seit Mai 25 sind mit der Designgewerkschaft neben Modedesignerinnen auch Gestalterinnen anderer Sparten bei den bildenden Künstlerinnen in Verdi organisiert. Das bedeutet, was genau?
Das bedeutet, dass wir als Gruppe quasi geschlossen Verdi beigetreten sind. Mhm. Also unsere Arbeitsgruppe, die vorher schon existiert hat. Es gab bei Verdi vorher schon eine Gruppe von ModedesignerInnen, die auch schon vor uns quasi beigetreten ist. Und vielleicht kurz zu Verdi und der Organisation. Mhm. Also wir mussten uns da irgendwie auch einfinden, oder ich würde auch sagen, wir sind immer noch dabei, unseren Platz dort so zu finden. Vielleicht zur Struktur, also Verdi ist ja, in verschiedene Fachbereiche gegliedert, also Verdi ist eine Dienstleistungsgesellschaft.
Gewerkschaft.
Gewerkschaft, Entschuldigung, genau. Ist quasi in verschiedene Fachbereiche eingeteilt. Diese Fachbereiche sind dann jeweils wieder in Fachgruppen gegliedert und die Fachgruppe, in der wir jetzt quasi sind, ist die Fachgruppe Bildende Kunst. Mhm. Und genau, es gibt aber auf jeden Fall den Plan, das dann demnächst zu ändern zu Fachgruppe Bildende Kunst und Design.
Genau. Ich muss richtig doofe Fragen stellen, weil ich vielleicht doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das gar nicht so nah ist, oder vielleicht bin ich auch nur doof. Und ihr seid jetzt Mitglieder bei Verdi, also Gewerkschaftsmitglieder.
Ja.
Bitte?
Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Also genau, es gibt quasi bei Verdi GewerkschaftssekretärInnen, das sind die Hauptamtlichen. Mhm. Die sind quasi dort angestellt. Das ist quasi deren Lohnarbeit. Mhm. Und wir sind ehrenamtlich quasi Mitglieder bei Verdi und haben innerhalb dieser Gruppe, also innerhalb dieser Fachgruppe nochmal eine Arbeitsgruppe.
Mhm. Genau. Und aber wenn man Gewerkschafts- oder vielleicht verstehe ich Gewerkschaft falsch, man ist doch aber Mitglied einer, oder das war doch das große Problem früher, dass man Mitglied in einer Gewerkschaft war. Dadurch hatte man die Gewerkschaft, die sich und die Arbeitnehmerrechte eingesetzt hat. Wenn ich aber gekündigt wurde, bin ich doch automatisch auch aus der Gewerkschaft raus. Und ihr seid ja nirgends, also angestellt. Und also man ist sozusagen auch, man kann auch als Freiberufler, ich dachte immer, das ist eine Arbeitnehmervertretung und ihr seid ja aber gar keine Arbeitnehmer in dem Sinn. Kann man trotzdem Mitglied sein?
Ja, das kann man tatsächlich und wir sind auf jeden Fall auch nicht die Ersten. Mhm. Die KünstlerInnen, also die bildenden KünstlerInnen und auch andere Kreativschaffende sind auf jeden Fall auch schon länger bei Verdi organisiert. Und ich glaube, dass sogar Erwerbslose bei Verdi, also auch Mitglied bei Verdi sein können. Die, wir zahlen dann entsprechend wenig Mitgliedsbeiträge, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass nur klassische ArbeitnehmerInnen bei Verdi organisiert sind.
Okay. Okay, das war nochmal wichtig. Und welchen Vorteil hat es für euch, in Verdi organisiert zu sein oder an Verdi angedockt oder integriert zu sein?
Also der Vorteil ist ganz klar, dass Verdi einfach einen großen Erfahrungswertschatz hat und auch eine große Wirkmacht schon hatte. Und wir uns darin wünschen, natürlich von diesen Vorerfahrungen auch lernen zu dürfen und zu können und auch natürlich das hier und da funktioniert es nicht eins zu eins, aber Aspekte davon von ihren Vorerfahrungen oder Erfahrungswerten auch bei uns anwenden zu können, das sehen wir als ganz klaren Vorteil bei Verdi.
Und hast du da ein Beispiel?
Zum Beispiel Jonas von Bildenden Künsten hatte schon mal uns jetzt Referenzwerte gegeben, wie eine Hochschulkampagne zum Beispiel auch laufen kann, um eben auf das Thema Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist natürlich für uns auch mega spannend, weil wir auch sagen, in der Lehre ist es auch wichtig, irgendwie auf den zukünftigen Arbeitsmarkt auch aufmerksam zu machen. Und das ist ja gerade das Wertvolle im Hochschulkontext ist, dass man so viele kreative Köpfe auf einem Raum hat und so viel zusammen Cooles gestalten und schaffen kann und was für eine Wirkmacht darin auch entsteht. Und dann aber, sobald man diese Hochschule verlässt, auf einem Arbeitsmarkt sich befindet, wo man erstmal, oder das ist, korrigiere oder ergänze mich gern, Quang, aber mir oft zu Ohren gekommen ist, hey, ich habe mich komplett lost in diesem Arbeitsfeld gefühlt. Ich habe mich nicht richtig vorbereitet gefühlt für den Markt und man dann auch konfrontiert ist mit eher einer kompetitiven Haltung. Also dieses, dass man Ausschreibungen hat, schickt das und das Design an und die besten Entwürfe gewinnen und so Sachen. Und wir wollen ja nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir wollen ja miteinander Cooles gestalten. Und da, genau, das wäre so ein Beispiel, was mir konkret einfallen würde, wo wir auf jeden Fall schon profitieren konnten.
Total. Ich glaube, was man vielleicht auch sagen muss, wir können ja in dem Sinne auch nicht streiken. Also das wäre vielleicht so ganz klassisch und auch das, worauf du von abgezielt hast vielleicht. Im Bereich von Selbstständigkeit oder ja, von Selbstständigen ist es bei Verdi tatsächlich so, dass wir vor allem Kampagnenarbeit machen. Also dass wir ja dann auch zum Beispiel bei den Demos gegen die Haushaltskürzungen oder so, auch im Kulturbereich. Ne, das sind ja auch Aktionen, die quasi mit dem DGB, also mit dem Gewerkschaftsbund, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert wurden. Und ich glaube, abgesehen davon, und vielleicht mache ich jetzt nochmal den Bogen zu deiner ursprünglichen Frage, wenn es quasi um politische Forderungen geht. Ich glaube, am Anfang, wir haben erstmal ganz viel gesammelt, was Jeanette auch gesagt hatte, ne, über, okay, was sind quasi so Sachen, die sich aus unserer Perspektive ändern müssen. Und da haben wir uns natürlich auch ausgetauscht. Ich meine, ich glaube, die meisten DesignerInnen kennen das ja. Also ich glaube jetzt die schlechten Arbeitsbedingungen, das ist jetzt quasi nicht was total Neues. Die sind ja schon lange da und verschlechtern sich potenziell mit der aktuellen Lage. Und ich glaube, der Schritt beizutreten war auch eine Entscheidung zu sagen, hey, okay, wir müssen jetzt mal rauskommen aus diesem, hey, das und das und das läuft nicht gut, sondern anfangen, politische Forderungen zu formulieren und auch tatsächlich Sachen politisch zu erkämpfen und zu erstreiten, nicht streiken. Und da haben wir mit Verdi natürlich einen starken Verbündeten an der Seite, also die natürlich total viel Erfahrung haben und natürlich auch politischen Einfluss haben, den wir natürlich als Kollektiv, sage ich mal, gar nicht hatten vorher.
Was ist denn so eine politische Forderung?
Vielleicht ganz konkret geht es aktuell bei uns um Basishonorare. Das sind quasi Honoraruntergrenzen für kreative Dienstleistungen oder generell kreative Arbeit. Und die gibt es tatsächlich auch schon auf Bundesebene, also Projekte, die zu mindestens 51% vom Bund gefördert sind, müssen quasi Mindesthonorare bezahlen. Das wurde in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden auch, wie dem BDG, ihr wisst, was ich meine, der Bundesverband für Kommunikationsdesign.
AGD.
Nee, das ist die Allianz Deutscher Designer. Ja.
Ich bin, okay, scheiße.
Der BDG. Ich wollte das wissen. Ja. Genau, und das wurde quasi zusammen entwickelt und dann auch beschlossen, also politisch umgesetzt. Das gilt aktuell nur auf Bundesebene. Wir wollen das aber auch auf Landesebene und Kommunalebene durchbringen, weil das aktuell natürlich noch nicht so wirksam ist. Ne? Also welche Projekte werden denn zu 50, also mindestens 51% vom Bund gefördert? Das bezieht sich natürlich auch vor allem auf öffentliche, also öffentlich finanzierte Projekte, das ist uns auch klar. Also es ist auch vielleicht nur ein kleiner Teil. Trotzdem ist das vielleicht der Bereich, wo wir Einfluss nehmen können und der dann auch eine öffentliche Strahlkraft, Abstrahlkraft haben kann.
Ja, genau. Okay, aber jetzt könnte man ja sagen, also ihr wollt jetzt sozusagen da in die Länder rein, dass es da auch umgesetzt wird. Habt ihr denn schon Erfahrung gemacht, wie es überhaupt auf Bundesebene umgesetzt wird? Also ich glaube, das ist letztes Jahr im Frühjahr irgendwie, Frühjahr 24 ist das, von der Kultusministerkonferenz oder irgendwie sowas ist das so durchgesetzt worden, dass es diese Untergrenzen gibt. Aber wird das richtig umgesetzt?
Also das gilt ja seit Juli letzten Jahres.
Ja, also das
also ob das jetzt genau, wie das jetzt umgesetzt wird, beziehungsweise ob es da quasi Kontroll- und Prüfstein gibt, das weiß ich nicht. Genau, wie das, also tatsächlich haben wir nächste Woche eine ganz tolle Veranstaltung mit Lisa Mangold, die bei uns Gewerkschaftssekretärin ist, und Thomas vom BDG. Die quasi an diesen Untergrenzen mitgearbeitet haben, ja, auch im Deutschen Kulturrat sitzen. Die sprechen dann genau dazu, wie das quasi politisch erkämpft worden ist und erstritten worden ist. Deshalb, ich glaube, das muss man vielleicht auch dazu sagen, also wir sind quasi seit Mai jetzt Teil von Verdi und sind aber auch immer noch dabei, total viele Sachen zu lernen. Deswegen, ich glaube, das muss man dazu auch sagen, ich glaube, wir sind da auch einfach sehr unerfahren gerade und profitieren, wie gesagt, von dem Wissen der Leute, die schon quasi länger dabei sind und auch in dem Bereich Erfahrung haben.
Ich glaube, mir wäre noch wichtig anzubringen, also weil es hier auch eben um das Thema geht, wie werden auf politischer Ebene unsere Forderungen auch umgesetzt. Also dadurch, dass wir am Anfang sind, wir haben uns auch letztens wieder in einem Workshop-Format als aktive Mitglieder getroffen, um zu schauen, was sind unsere nächsten Steps. Und man muss einfach nochmal anmerken, wir machen das gerade alles aus Ehrenamt nach eigenen Kapazitäten. Und uns ist klar, dass man auf politischer Ebene leider auch erst nur mit Zahlen und Fakten auch Wirkung erzielt. Und dementsprechend wäre ich da jetzt auch so frei und offen oder transparent, einfach Einblick zu geben, dass wir dabei sind, eine Umfrage zu erstellen, dass, wie gesagt, wir wollen ja nicht für alle sprechen, sondern wir wollen alle, die auch selbige Themen oder auch Emotionen an Wut und Ärgernis über die Arbeitsbedingungen haben, ansprechen und da auch ein ein Abbild schaffen, zu sagen, okay, eine Umfrage zu starten, was macht euch denn wütend an euren Arbeitskonditionen oder Bedingungen? Und da wirklich zu sammeln und dann auch wirklich schwarz auf weiß in Zahlen und aber auch in Faktenlage da auch eine politische Wirkmacht dann zu haben und auch nochmal genau abbilden zu können, wo sind gerade auch die dringlichen Prioritäten? Also wir sprechen für uns im Einzelnen und ich würde auch sagen, dass wenn man mit einer Person darüber ins Gespräch kommt, viele wohl genau einfach nur am Nicken sind und zustimmen. Und genau darum geht es auch zu sammeln, eine Plattform zu schaffen, wo die ganzen Themen gesammelt werden und sichtbar werden.
Mhm. Und euer Ziel ist sozusagen eigentlich diese Erhebung, um dann auch wirklich für alle sprechen zu können. Also du hast gerade gesagt, wir können ja nicht für alle sprechen. Ich selber hätte so einen Grundanspruch, das ist ja also aus dem Klassenbewusstsein heraus, doch, wir wollen für alle sprechen, weil wir erst dann die auch eine Gültigkeit haben. Weil sonst ist es ja wieder so nischig, partikular, zersplittert und wieder nur eine facettierte Stimme von ganz vielen. Aber ich glaube, es gewinnt ja dadurch, dass es viel ist oder dass ihr für viele sprecht. Oder so mein Gewerkschaftsbegriff.
Ja, total. Ich glaube, das ist auch das Ziel, dass wir viele werden. Und ich glaube, aktuell sind wir das einfach noch nicht. Und deswegen sind wir auch vorsichtig quasi damit zu sagen, wir sprechen irgendwie für alle. Ich glaube, was gerade unser, oder was wir aktuell machen, was unsere Hauptarbeit ist gerade, ist, glaube ich, vor allem Leute zu organisieren. Weil, wie gesagt, wir sind aktuell 15 Leute und natürlich sind ein paar Leute beigetreten, die jetzt vielleicht nicht aktiv bei der Gruppe dabei sind, aber es ist wirklich überhaupt noch gar nicht relevant. Und deswegen ist verstehen wir unsere Aufgabe gerade vor allem, eben diese Leute zu organisieren, zusammenzubringen, dass wir dann nämlich auch so laut sind und auch sagen können, hey, wir sprechen hier nicht nur für uns, sondern wir sprechen hier für ganz viele DesignerInnen. Und deswegen organisieren wir auch zum Beispiel die Stammtische, was ja quasi auch ein gewerkschaftliches Konzept ist, sage ich mal, um eben die Leute zusammenzubringen und eben weg, ne, weil das ist ja auch, es ist, glaube ich, schwierig, wenn du jetzt quasi von Gewerkschaft oder klassischen Gewerkschaften sprichst, ne, das ist ja per se schwierig bei uns Selbstständigen, weil wir alle im Prinzip so vereinzelt arbeiten, was in der Organisierung total schwer macht, ne? Wir sind ja nicht zusammen im Betrieb und hängen die ganze Zeit zusammen ab und teilen irgendwie unseren Frust oder, ne, also deswegen braucht es quasi diesen anderen Raum und diese Räume müssen gerade erstmal geschaffen werden. Und darin sehen wir, glaube ich, gerade unsere aktuelle Aufgabe und hoffen dann natürlich, umso mehr wir werden, umso lauter wir werden, desto stärker auch die politische Schlagkraft.
Vielleicht dazu noch eine, weil der Punkt, den du ansprichst mit, wir sind ja nicht mehr alle im selben Betrieb. Also diese Entwicklung hin zum Vernetzten, wir sitzen in unseren Homeoffices, wir sitzen ja noch nicht mehr in großen Büros oder sowas, sondern wir sind ja einfach total verteilt, führt aber vielleicht dann doch dazu, dass wir virtuell in denselben Räumen rumhängen. Ne? Also ich glaube, besteht da irgendeine Chance, die Ansprache und auch die Aktivierung oder also anstatt vom Werktor rumzulungern und die Arbeitnehmer da in die Gewerkschaft reinzutalken sozusagen, was ja, finde ich, die so ein klassischer Weg ist zur Anwerbung von Mitgliedern, gibt es ja diese Werktore eben nicht, sondern wir befinden uns in Slack-Channels, wir sind auf Instagram, ne? Also wir dürfen ja nicht unterschätzen, wie viel wir da auch rumhängen, ne? Also ob das ein Ort sein kann zum Mitglieder finden und ob das überhaupt ein Ort sein kann, um wirklich aktive Mitglieder zu finden und nicht nur Klick-Mitglieder an der Stelle.
Ja, total. Ich sehe da auf jeden Fall ein Potenzial. Ich glaube auch, das ist das, was bei uns aktuell ganz gut funktioniert. Mhm. ich glaube auch gerade im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Bereichen jetzt bei Verdi oder auch jetzt bei Berufsverbänden zum Beispiel, das soll jetzt gar nicht respektierlich gemeint sein, ich glaube, dass das schon ein Potenzial ist, was wir sehen und auch versuchen auszuschöpfen. Mhm. Ich glaube, dass, also genau, ich bin, glaube ich, gar kein Fan von so, okay, Social Media ist irgendwie total schlecht und irgendwie unsere Gesellschaft ist irgendwie eine schlechtere, seitdem es Social Media gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist, braucht eine andere Ansprache. Und die Frage, genau, es wird sich halt zeigen. Also aktuell ist es so, es ist noch nie, also oder es ist sehr selten passiert, glaube ich. Ich meine, vielleicht kann ich mal von mir an, also bei mir anfangen. Ich habe zum Beispiel den Post gesehen auf Instagram, dass es diese Designgewerkschaft gibt und dass Leute, die Bock haben mitzumachen, sich melden sollen. Und das habe ich gemacht. Mhm. Das heißt, es funktioniert schon. Ich würde aber sagen, meine Erfahrung ist auch, dass vor allem jetzt durch die Stammtische und Veranstaltungen, die wir organisieren, dass wir da mit Leuten ins Gespräch kommen und die dann vielleicht auch zweimal kommen und beim zweiten Mal sagen, hey, okay, ich habe Bock mitzumachen.
Ja.
Deswegen, ich glaube, es ist beides wichtig.
Ja.
Und ich merke das auch bei mir selber, auf jeden Fall. Also diese Spaces zu haben, sich auch zu treffen, das ist schon nochmal was anderes. Aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, woran es liegt am Ende. Das ist einfach nur meine Erfahrung.
Ich habe dann bei mir so ein, hier so stehen, neben den politischen Forderungen habt ihr die Vernetzung untereinander. Da habe ich so ein bisschen mit despektierlich Selbsthilfegruppe drunter geschrieben. Ne? Also so dieses, man muss ja überhaupt auch erstmal aktiv und offen über seine Situation sprechen. Ne? Also es ist ja fast schon wie eine Gruppentherapie. Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Was machen wir denn? Wie viel verdiene ich? Wie viel arbeite ich? Wie gehe ich denn damit um? Wie fühlt sich denn das eigentlich an? Und wenn man jetzt sagt, man hat die Selbsthilfegruppe, dann braucht es ja auch noch eine Kampfgruppe. Also irgendeine Art von viel stärker, fast schon radikaleren, eine Position, die sich wirklich nach vorne stellt und sagt, wir gehen jetzt da hin und halten die Schilder hoch und sind so richtig. Also vielleicht romantisiere ich das auch, aber ich habe ja bei diesem Gewerkschaftsgedanken immer noch so diesen, wir haben so richtig die Schnauze voll, wir wollen, dass das sich jetzt ändert. Anders als vielleicht das Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, der Allianz der deutschen Grafikdesigner, der Designtag, die alle so eine institutionalisierten, aber auch wirkmächtigen oder Gruppen sind. Wo ist der, also ist, worin unterscheidet sich sozusagen die Designgewerkschaft von den eigentlichen anderen Organisationsformen, in denen man schon drin sein kann, wo es auch Austauschformate gibt, wo es auch die vielleicht sogar politisch schlagkräftiger sind, ne? Also die einen direkten Draht ins BKM haben. Also ne, das ist so die, und da will ich eigentlich so ein bisschen hin.
Vielleicht kann ich noch kurz sagen, warum wir uns dann am Ende eigentlich für Verdi entschieden haben und eben nicht für einen Berufsverband. Oder auch gesagt haben, wir wollen eine Gewerkschaft gründen und keinen Berufsverband.
Jo.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, also Verdi hat, haben wir schon gesagt, hat 2 Millionen Mitglieder. Und uns ist es total wichtig, uns mit allen arbeitenden Menschen, also ArbeiterInnen auch zu solidarisieren und mit denen gemeinsam zu kämpfen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Berufsverband. Ich finde, Berufsverbände haben oft die Tendenz dazu, den Wert der Arbeit sehr hoch zu halten, was auch wichtig ist. Also verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, hey, okay, Design hat diesen Wert und dieser Wert muss auch ordentlich bezahlt werden. Ich habe oft das Gefühl, das passiert, indem andere Berufe abgewertet werden. Also, und ich glaube, das ist das, was wir nicht wollen. Also wir wollen, glaube ich, sagen, hey, okay, wir wollen mehr Geld, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, aber wir wollen nicht Geld, weil wir mehr Geld wollen als Leute, die in der Sozialarbeit sind oder Leute, die in der Krankenpflege sind, sondern hey, nee, das ist alles wichtige Arbeit und wir solidarisieren uns mit deren Kämpfen und im Zweifelsfall, wenn wir auf die Straße gehen und ein Schild hochhalten, stehen die vielleicht auch dort und halten auch ein Schild hoch mit uns. Und ich glaube, nur nur in dieser Design-Bubble zu bleiben, ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt und auch immer nur darüber zu reden, was der Wert von Design ist. Ich glaube, auch das wird uns nicht weiterbringen. Das wird ja auch oft argumentiert, ah ja, okay, Design ist so wichtig, Design ist überall. Und vielleicht nochmal einen historischen Rückblick. Also wir GrafikdesignerInnen kommen ja eigentlich aus dem Buchdruck, würde ich jetzt sagen. Und der Buchdruck oder also BuchdruckerInnen und SetzerInnen haben eine der längsten gewerkschaftlichen Geschichte, also Organisierungsgeschichte und auch von Arbeitskampf, ne? Und das ist dann irgendwann verloren gegangen. Und das hat was zu tun, dass die Betriebe quasi nicht, also dass die Druckereien, es quasi keine Druckereien mehr gab, dass durch die technischen Fortschritte und die Digitalisierung, dass diese ganzen Berufe weggefallen sind, die dann alle irgendwie im Grafikdesigner vereint worden sind. Und das hat auch zu dieser Zersplitterung dieser ArbeiterInnenbewegung geführt. Und ich glaube, darin müssen wir zurückkommen. Ich glaube, es hilft uns nicht zu sagen, ah ja, okay, wir machen geistige Arbeit, wir machen intellektuelle Arbeit und es ist viel wichtiger als Leute, die nur handwerklich arbeiten zum Beispiel. Also ich glaube, da gab es ja auch immer so diese Abgrenzung vielleicht, gerade an Kunsthochschulen, immer diese Nähe zur Kunst, ne, als zum Handwerk. Und ich finde jetzt, gerade jetzt, ne, mit generativer künstlicher Intelligenz, was machen wir jetzt? Also jetzt sich auf so kreative Arbeit zu berufen. Ich sehe, dass Leute das immer noch machen und es ist auch total berechtigt. Aber ich glaube, das wird uns nicht weiterbringen, immer nur zu sagen, ah, Design ist so wichtig, sondern hey, nee, also wir müssen jetzt mal irgendwie anfangen, politische Forderungen zu formulieren. Ja, und auch ja, auf die Straße beginnen und dazu kämpfen. Mhm. Ja.
Ich folge dir total. Ich will aber noch mal so ein bisschen auf dieses Kompetitive zurück. Ne? Also die, und du hattest das, glaube ich, auch angesprochen, dass es wir in den Hochschulen und wo wir vielleicht noch mal so einen, das ist ja ein Podcast auch zur Design Education, oder wo eine Grundsatzfrage eigentlich steht. Ne? Du hast vorhin gesagt, dass wir oder dass Studierende aus der Hochschule rauskommen und erstmal so völlig schockt sind, wie das da draußen abläuft und dass es eigentlich keine gute Vorbereitung im Designstudium darauf gab. Was wäre denn da eigentlich eine Konsequenz? Müsste man mehr auf die Realität vorbereiten? Oder, ne, also das ist so, weil dieser Competition ist halt einfach da. Also das sage ich jetzt einfach mal so. Und ich finde, aus so einem Competition erwächst ja auch Differenzierung. Also wenn wir sagen, die Person macht gestaltet das Objekt so, die Person gestaltet das Objekt jetzt so. Und ja, das ist schon da. Wir sind in so einem Innovationsdrang und ich arbeite mich da irgendwie nochmal daran ab und mache das jetzt nochmal anders. Und dadurch ist eine Differenzierung, aber auch eine Art von Wettbewerb ja grundsätzlich darum gegeben, wer macht das interessantere, bessere oder den interessanteren, besseren Entwurf, weil der wird am Ende auch an der Stelle umgesetzt. Und das ist doch, da steckt ja eine Grundlogik von der Berufspraxis ja auch drin. Ist das eine Sache, von der ihr an der Stelle auch generell weg wollt? Also, oder habe ich es zu kompliziert ausgedrückt?
Ich habe es gerade aufgenommen und überlege über okay, deine Worte.
Ja.
Ich glaube, vielleicht ist dazu wichtig zu sagen, dass Design ja im Kapitalismus entstanden ist. Also ne, die Entstehung von Design und Kapitalismus, das geht ja Hand in Hand. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch so schwer, sich das anders vorzustellen. Mhm. Also dass Design nicht irgendwie auch Wettbewerb ist oder Kunst auch nicht irgendwie Wettbewerb ist. Ja, ich war letztens in einem interessanten Gespräch und da ging es darum, oder es ging eigentlich um Förderpolitiken, aber es ist, glaube ich, ähnlich gelagert. Auch in der Kultur und in der Kunst. Ich glaube, am Ende waren wir so bei der Frage, was ist eigentlich der Auftrag von Kunsthochschulen dann? Also wenn man sagt, hey, es gibt keinen Wettbewerb, es gibt keine gute Gestaltung und keine schlechte Gestaltung, was ist dann eigentlich der Auftrag von Kunsthochschulen? Ich habe darauf keine Antwort. Ich finde, dass diese Idee von Wettbewerb, es ist ja wie mit allen Dingen, oder? Also ich glaube so, also jetzt, also im Kapitalismus und auch im Neoliberalismus, dass diese Sachen als sehr so naturgegeben dargestellt werden.
Ich weiß, dass es hat schon.
Und deswegen, und ich würde dem vielleicht jetzt gar nicht unbedingt widersprechen, aber ich glaube, also eben weil Design ja auch aus dieser Tradition kommt oder aus diesem System entstanden ist, vielleicht müssen wir den Designbegriff dann einfach neu denken. Vielleicht ist das dann die Antwort.
Wie siehst du das?
Also ich finde es ganz spannend, weil das, was ich vorhin angebracht habe, ist vor allem das, was natürlich Menschen mir berichtet haben oder mit mir geteilt haben, die schon in dem Beruf tätig sind und schon das Studium hinter sich haben. Und man kann sich natürlich auch fragen, hey Jeanette, warum hast du dich für ein Zweitstudium entschieden, was genau so ein prekäres Arbeitsfeld ist wie die Sozialpädagogik oder der soziale Bereich, in dem ich mich davor schon dazu committed habe. Und ich mache gerade in der Lehre die Erfahrung eben, dass es eben dieses Wertvolle ist, sich zu verbünden, zu vernetzen und gemeinsam zu gestalten. Und da eben dieser Aspekt des Kompetitiven zum Glück, also das schätze ich auch sehr, noch nicht in dem Ausmaße erfahre. Es gab vielleicht mal das so eine Situation in den Grundlagen, wo ich mir kurz gedacht habe, ja okay, hat so einen kompetitiven Touch, aber hat uns als Lernenden jetzt noch nicht so krass, vielleicht einzelne Personen aus eigenen Persönlichkeitscharakterzügen raus mehr motiviert, aber es war sehr gemeinschaftlich. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass man während dem Studium trotzdem ja zwischendrin auch diese Realitätskonfrontation bekommt, wie zum Beispiel Ausschreibungen sind, wie intransparent Ausschreibungen sind, weil darum geht es ja auch ein Stück weit, dass dann was ausgeschrieben ist, wo teilweise dann die Vergütung nicht transparent kommuniziert ist und dann heißt ja, bewirb dich und alle bewerben sich drauf und dann heißt, was für eine Gehaltsvorstellung hast du? Und da sich eher zu vernetzen und zu verbinden, okay, was ist, dass halt Design nicht nur Leidenschaftsarbeit ist, was da ganz oft argumentiert
wird. Dass man sich nicht, dass sich schon der beste Entwurf durchsetzt und nicht wir uns gegenseitig in so einem Blind-Cover-Mode gegenseitig unterbieten.
Ja, voll, auf jeden Fall. Und was ich mir wünschen würde, auch die Haltung beizubehalten, so natürlich hat jeder Mensch eine andere Art und Weise, was umzusetzen an Gestaltungsarbeit. Und das ist ja das Schöne eigentlich an gestaltenden Menschen, dass alle ihre eigene Übersetzungsform darin haben. Und natürlich ist dann die Entscheidung, welcher Entwurf, welches Konzept genutzt wird, dann auch ein Stück weit eine subjektive. Und dass es aber dann in Ordnung ist, sondern und nicht gesagt wird, deins war halt schlecht, Punkt. Sondern dass da irgendwie auch eine Wertschätzung trotzdem da ist. Und aber auch eben, und darum geht's in meinen Augen auch ein Stück weit, den Wert anzuerkennen. Dass, also zum Beispiel, dass sich mehrere Menschen ihre Ideen umsetzen und dass es am Ende halt nicht heißt, okay, das ist schlechter, das ist besser und das ist subjektiv. Und natürlich gibt es diese Wertungsskala, also versteht mich bitte nicht falsch.
Ja, aber ich glaube, diese Wertungsskala ist ja auch sehr konstruiert. Also ich glaube, man muss ja schon fragen, wenn es dann um so Sachen geht wie, was ist der beste Entwurf, ist es ja total auch wichtig zu fragen, wer darüber entscheidet, was der beste Entwurf ist. Und ich glaube, das ist, also da geht es ja schon los, ne? Also welche Entwürfe werden dann am Ende ausgesucht? Und ich glaube, dort, wo quasi Ressourcen besonders knapp sind, und ich glaube, das ist im Kulturbetrieb so, ist der Wettbewerb auch umso stärker. Und ich glaube, wenn wir über Gewerkschaften und Arbeitskampf reden, müssen wir auch über so Klassenfragen sprechen. Und ich glaube, da ist die Hochschule schon ein Ort, wo ich das Gefühl habe, da haben wir ein sehr großes Problem mit so Klasse und Klassismus. Es sind aus meiner Sicht und meiner Erfahrung sehr bürgerliche Orte. Und die ich sag jetzt mal, Ästhetiken, um die es ja auch geht, oder die Ideen, die dann dort quasi gelehrt werden, entsprechen schon sehr bürgerlichen Normen. Und ich glaube, das geht ja dann auch weiter. Also wenn es um die Entscheidung geht, okay, welches, also im Studium ist es okay, welches Projekt ist das Beste, welches Projekt kriegt diesen Preis, aber es geht ja später weiter, ne? Welche Projekte werden gefördert und an wen richten sich auch diese Projekte? Und ich glaube, da müssen wir zum Beispiel auch darüber sprechen, dass bei den Haushaltskürzungen und den Kürzungen des Kulturetats, dass da vor allem Projekte betroffen gewesen sind, die sich an Menschen richten oder von Menschen sind, die eh schon auch mehrfach diskriminiert sind. Und ich sage jetzt mal, es gab Kürzungen bei allen, also in der Kultur, aber halt einfach nicht bei allen gleichermaßen. Mhm. Und die Sachen, die dann quasi geschützt sind oder geschützt werden von der Politik oder von politischen EntscheidungsträgerInnen, sind dann vielleicht auch eher die Sachen, die quasi für ein sehr bürgerliches Publikum sind.
Aber wenn du Klasse sagst, ist dann aber die, sagen wir mal, diese George Floyd oder diese Floyd, ich weiß nicht, wie der heißt, George Floyd ist jemand anders, Florida, Namen, Vorname vergessen, der ja so ein, der Creative Class als Term mit reingebracht hat, ne? Und wo wir sagen können, okay, wir haben eine Working Class und wir haben eine Bourgeoisie, und diese Creative Class ist da irgendwie so eine Art von komischer Schnittstelle, wo ich aber immer noch das Gefühl habe, dass dieser Creative Class Begriff fast schon auch so ein neoliberaler Quatsch ist, der gar nicht funktioniert. Also wir sind, ja, wir zählen da irgendwie dazu, aber das ist so eine ganz komische Form von akzeptierter Selbstausbeutung oder sowas, oder ich habe es nie so richtig. Jetzt habe ich dieses Thema auf den Tisch gebracht und kann es gar nicht richtig zu Ende denken.
Ja, ich weiß nicht, es gibt ja...
Richard Florida, sorry. Ja.
Ich glaube, es gibt verschiedene Begriffe für das gleiche Konzept, sage ich mal, oder für die gleiche Idee. Ich kenne das als Wissensklasse auch und das bezieht dann aber auch andere Sachen mit rein. Und das ist quasi aber auch entstanden im Neoliberalismus. Vielleicht ist es auch ein bisschen das, worauf du anspielst. Und ja, ich glaube, dass es auch, also ich bin auch nicht so Fan von so sehr starren Begriffsdefinitionen. Also ich glaube zum Beispiel auch, Klasse nur noch zu sehen als, okay, es gibt die Leute, also die ArbeiterInnen und dann gibt es quasi die KapitalistInnen, die Produktionsmittel besitzen. Ich glaube, das geht auch gar nicht mehr auf. Ne, wir sind ja mittlerweile, also Arbeit hat sich ja auch verändert. Ich habe einen Laptop. Sind das meine Produktionsmittel? Ja, bin ich trotzdem in einem Abhängigkeitsverhältnis und muss meine Arbeitszeit verkaufen für Geld? Ja, muss ich auch. Also ich glaube, diese Sachen gehen nicht mehr ganz so auf, beziehungsweise müssen, glaube ich, auch weiter gedacht werden. Ich glaube, dafür sind diese Begriffe wie Creative Class dann gut. Die Frage ist, was bedeutet es, oder? Also ich würde schon sagen, dass Leute, die prekär arbeiten und sich auch vielleicht aussuchen, so prekär zu arbeiten, natürlich davon profitieren, auf eine Weise. Also ich glaube, da geht es ja auch nicht nur um so ökonomisches Kapital, sondern auch um kulturelles Kapital, soziales Kapital. Und das ist ja auch das, was, das ist ja das Versprechen vielleicht auch dieser Kunsthochschulen und dieser Kulturinstitutionen, oder? Okay, du wirst total prekär bezahlt, aber dafür kriegst du total viel Prestige.
Dafür siehst du gut aus.
Dafür siehst du auch gut aus, das auch. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von so einer, ich nenne es jetzt mal neoliberalen Strategie, die Leute so vereinzeln. Ne? Also wenn ich immer denke, wenn ich bei dieser Vorstellung vom Genie-Kult bleibe, und ich glaube, die ist irgendwie mittlerweile total überholt, sowieso. Aber ich glaube auch, die Idee von so, okay, wenn ich noch hart genug arbeite, schaffe ich es schon. Ne? Also das ist einfach nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, an Kunsthochschulen auch über die Zugangsprüfungen, also die Eignungsprüfungen zu sprechen. Ich habe das Gefühl, oft schmücken sie Schulen damit, dass die dann eine sehr internationale Studierendenschaft haben. Aber da wird überhaupt gar nicht über Klasse gesprochen. Also woher kommen denn diese Studierenden, aus welchen Familienverhältnissen kommen die zum Beispiel?
Aber wenn, fände ich es doch aber interessant, dass, wo ich vorhin meinte, ne, wie, wo angelt man sich die Mitglieder für die Designgewerkschaft, ne? Müsstet ihr nicht aber eigentlich vor den Hochschultoren rumlungern und in den Mensen und die ganze Zeit so subtil eine, ne, das, also weil so wie da, was du beschreibst, ne, ist ja eine strukturelle Frage und wenn, und da sind vielleicht die Kunsthochschulen sogar noch fast schon ein bisschen reflektierter, und, naja, oder vielleicht auch nicht, aber an so einer klassischen FH, wo man so richtig für den Ready for the Job gedrillt wird, ne? Dass du rausgehst und eigentlich sofort als Junior irgendwo anfangen kannst und so ein, wie so ein geschmiertes Zahnrad ins System reinpasst. Das ist ja nicht, also ich sage jetzt mal so, wie an unserer Hochschule sehe ich das selten, dass das so funktioniert. Ne? Du gehst raus und bist erstmal verwirrt und dann suchst du dir deinen Weg in der Welt. Aber dass ihr jetzt anfangt und sagt, wir akquirieren aktiv in den Hochschulen, weil da wird grundsätzlich die Designerinnen und Designer von morgen ausgebildet oder die studieren da, dass dort generell das Bewusstsein geändert wird. Ne? Also, oder andersrum, wo findet die Bewusstseinsveränderung statt? Findet die nach dem Studium statt und ist sozusagen defizitorientiert, weil man erst dann, wenn man wirklich seine Fesseln spürt, merkt, dass es jetzt Mist ist? Oder kann man schon vorher anfangen, nämlich indem man in den Ausbildungsstätten, in den Hochschulen die Leute schon eigentlich in die Organisation oder in die Selbstorganisation reinholt?
Also, warum wir noch nicht an den Hochschulen vor den Türen und an den Barrikaden stehen, ist einfach eine kapazitäre Sache. Mhm. Wir haben auch in unseren aktiven Mitglieder Lehrende dabei an Hochschulen. Und ich finde es voll wichtig, das sind Steps, die kommen werden. Mhm. Und da einfach auch nochmal darauf zu verweisen, wir sind am Wachsen und das ist jetzt alles so in der Zeit und Kapazitäten, die halt alle aktiven Mitglieder mitbringen. Und ich finde, das kann auf jeden Fall schon präventiv während der Lehre eben stattfinden und vor allem durch den Austausch. Also dass auch Lehrbeauftragte und Lehrende da einfach auch von ihrem Wertschatz an Erfahrung, das an ihre Studierenden tragen, Einblicke geben. Und ich studiere ja auch hier an der Hochschule und merke das auch punktuell. Und ich merke aber auch, dass zum Glück irgendwie meine MitkommilitonInnen und wir dann auch Fragen dazu stellen. Und die Form von Klassismus zeigt sich auch zum Beispiel, dass nicht alle die Möglichkeit haben, Grundlagenstudium zum Beispiel, ist natürlich voll logisch, dass man eine hohe Präsenzzeit da hat und alles Mögliche erstmal an Tools und Werkzeug und Wissen an die Hand bekommt. Und das ist voll wichtig, weil man darin ja auch so rausfindet, was gefällt mir, wo habe ich einfach auch noch Leerstellen, wo kann ich mir was aneignen. Und dann trotzdem viele Studierende, also keinen BAföG-Anspruch haben, zum Beispiel Sonderfall ich mit dem Zweitstudium, Menschen aber vielleicht das BAföG auch nicht langt und trotzdem Minijob haben und dass da leider auch punktuell manchmal kein Verständnis aufkommt und dann gesagt wird so, du hast dich ja eigentlich bewusst fürs Studium entschieden. So, das ist ein
Vollzeitstudium.
Ja, auf jeden Fall, klar. Und es ist ein Vollzeitstudium, aber auch wir sind in diesen prekären Strukturen eben gefangen, die einfach auch sehr barrierebehaftet sind und wo es vielleicht auch ein Stück weit, es ist ein Vollzeitstudium, aber Menschlichkeit darf auch da sein. Und das ist es eben, wo die Wertschätzung da ist, dass man sagen kann, hey, ich gehe auf meine lehrbeauftragte Person oder Professorin oder was auch immer zu und sage, ich meine es wirklich ernst, deswegen bin ich hier und deswegen habe ich auch die erste Barriere überhaupt geschafft, mit den zum Beispiel den Zugang zu diesem Ort zu finden und da dann auch einen Kulanzraum zu erfahren, dass es nicht daran gezweifelt wird, dass man das nicht ernst nehmen würde, das Vollzeitstudium, sondern eben, wie gesagt, alle Menschen haben verschiedene Ressourcen und gerade das Monetäre ist leider einfach ein Teil des Studiums. Ja, man muss seine Fixkosten irgendwie hinbekommen. Ja. Und genau.
Aber ist es dann nicht auf, also ist dann aber nicht der erste Schritt eher in den Stura zu gehen oder in die Studienvertretung, um von da aus eigentlich genau diese Veränderung, also nimm mir, als wir vorhin über Strukturen und du hast es von Quang super ausgemacht, nämlich wo der Unterschied zum Branchenverband ist. Das fand ich total gut, das hat mir geholfen, das zu verstehen, weil wir ja so viele Organisations- und Wirkungsstrukturen haben, in denen wir über die und durch die wir Veränderungen anschieben können. Und eine ist ja zum Beispiel hier bei uns an der Hochschule oder an allen Hochschulen, in ASTA oder in Stura. Ne? Also da müsste ja, also würde ich eher mit diesem Problem, was du gerade ansprichst, was ich total nachvollziehen kann, sagen, okay, das muss in den Stura und da muss es, von dort muss es durchgedrückt werden.
Das passiert ja auch.
Sehr gut.
Also das, das passiert ja auch. Also ich sage ja gar nicht, dass es hier nicht vonstatten geht oder dass es Studierende das jetzt einfach hinnehmen. Im Gegenteil. Also es ist aber auch, glaube ich, schon auch wichtig, nochmal anzumerken, dass man gerade, wenn man irgendwie an der Hochschule ankommt, auch erstmal die Strukturen der Hochschule verstehen muss. Oh ja, um Gottes Willen, ja. Und Stura ist auf jeden Fall, ich kann jetzt leider, also was heißt hier leider, ich kann jetzt nur für den Standpunkt hier.
Aber du hast ja auch an einer anderen Hochschule studiert,
wo ja,
es jetzt keine Kunsthochschule war.
Genau, aber ich meine, mein erstes Studium an der normalen Universität, da gab es auch den Stura. Und da waren, also genau, bei mir war es jetzt ein Sonderfall mit dem Zweitstudium jetzt hier. Im Erststudium war es auch prekär, und aber da ist man auch an den Stura herangetreten. Also wie du sagst, es gibt es an jeder Institution und das passiert. Trotzdem auch da vielleicht, klar, der Stura setzt sich dafür ein und trotzdem aber auch im direkten Kontakt mit Lehrbeauftragten. Ja. Das meinte ich auch mit ein bisschen präventiv, dass und da haben wir auch Menschen, aktive Mitglieder bei uns in der Designgewerkschaft, die in der Lehre tätig sind und auch sagen so, ja, ich versuche eben aus meiner Position heraus auch Studierenden die Tür offen zu halten, Zugänge zu schaffen, genau in so Systemen, wo erstmal man vor zu den Türen steht. Und das ist, glaube ich, das Wertvolle, wo man auch schon präventiv ansetzen kann und auch irgendwie das Schöne an wenn man mit, also Lernende und Lehrende im Miteinander auch gestalten und auch Strukturen verändern können. Und dass halt Lehrende auch einfach schon mal ein Stückchen weiter sind im Prozess, muss man auch einfach sagen.
Manchmal, ja.
Ja, also es ist ein anhaltender Prozess. Wird es auch immer bleiben, lebenslange. Und es wird wahrscheinlich auch noch seine Zeit brauchen, bis man eben alle Optionen durchgeht, und ich glaube, wir sind uns diesen Optionen allen bewusst, und gerade eben aufgrund dieses Baby, also dass wir noch die Baby-Steps machen und gerade ganz am Anfang stehen, einfach auf diesen Kapazitäten beschränkt von momentan 15 aktiven Mitglieder und da auch der Wunsch, natürlich, wenn wir wachsen und irgendwie noch mehr Personen sagen, hey, ich habe Bock, ich habe Kapazitäten, ich möchte mitwirken, und wir da in unseren Strukturen auch sagen, ja, okay, vielleicht muss man das auch ein bisschen projektbezogener machen, dass Menschen sagen, hey, meine Stärke ist zum Beispiel Webdesign. Und weil wir jetzt zum Beispiel auch dabei sind zu sagen, okay, wie, also unsere digitale Präsenz noch, also wir können das alles, aber trotzdem nach Kapazitäten auch einfach anzusetzen. Ja. Und je mehr Menschen sich quasi verbünden, desto mehr haben wir natürlich an Kapazitäten, noch wirkmächtiger lokal auch zu werden. Und genau. Aber also ergänz mich auch gerne.
Ja, voll. Ich glaube, ich würde nochmal zurückkommen zu den Strukturen, auch den Hochschulstrukturen, weil das sind ja total starre Strukturen. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie lange du schon unterrichtest, aber meine Erfahrung ist ja schon, also es aus einer Studierendenperspektive ist, dass Veränderungen sehr langsam vonstatten gehen an Hochschulen,
mal so, mal so,
an Institutionen. Das hängt viel an einzelnen Personen, auch Lehrenden. Aber ich glaube, dass viele diese Veränderung auch nicht wollen. Also ich glaube, dass das ja auch, also eine Frage ist, ne, also zum Beispiel, was du gesagt hattest mit den, oder worüber ihr gesprochen hattet, mit dem Vollzeitstudium. Ja, vielleicht muss es dann kein Vollzeitstudium sein. Vielleicht könnte man das auch ändern, aber das würde natürlich, ne, da würde man natürlich an die Strukturen gehen. Aber ich meine, wie kann das denn sein, dass man sagt, naja, aber es ist ein Vollzeitstudium. Ja gut, aber wie sollen sich das Leute leisten, die nicht von ihren Eltern finanziert werden können? BAföG reicht nicht. Also ich habe BAföG bekommen, ich habe immer nebenbei gearbeitet. Berlin ist noch, also BAföG ist auch gestiegen, seitdem ich es bezogen hatte, habe. Aber die Mieten in Berlin sind explodiert. Also es geht überhaupt gar nicht mehr auf. Leute können nicht mehr einfach nur vom BAföG leben und nebenbei studieren. Und das müsste, und wenn man wirklich sagt, hey, wir wollen inklusiv sein und wir wollen divers sein, also dass unsere Studierendenschaft divers ist, dann müsste man die Strukturen ändern. Und es reicht dann eben nicht zu sagen, naja, okay, wir holen uns hier die ganzen International Students rein und auch nichts gegen die, das sind total wertvolle Perspektiven. Aber das ist nicht das Gleiche, finde ich, zu sagen, okay, wir sind international und wir sind divers. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Und dann zu sagen, ja, okay, gut, dann ist das halt so. Das finde ich irgendwie...
Aber ich verstehe den Punkt gerade nicht. Also, wo kommen gerade die internationalen Studierenden her? Weil wenn es um Teilzeitstudium geht?
Nee, mein Punkt ist, glaube ich, eher, dass wenn Hochschulen sagen, sie sind divers, dann finde ich das nicht akkurat, weil sie sind international, aber die Studierenden, die vielleicht international kommen, haben vielleicht dann aber auch, also müssen die Mittel haben, also die finanziellen Mittel haben, um hier überhaupt studieren zu kommen, um herkommen zu können. Und dann zu sagen, hey, die Leute, die aber vielleicht auch migrantisiert sind, ab hier aufgewachsen sind, deren Eltern nicht so viel Geld haben, die können dann hier nicht studieren, weil sie sich nicht auf ein Vollzeitstudium committen können, weil sie nebenbei arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist so die finanzielle Ebene, also die ökonomische Ebene. Aber ich habe auch bei Gesprächen, also bei einem Gespräch von meiner Veranstaltungsreihe, hatte ich auch mal eine Studentin, die gesagt hat, hey, ich wurde, ihre Arbeit quasi, mit der sie Geld verdient hat, auch als Designerin, aber quasi für ein kommerzielles Projekt, das wurde total belächelt und abgewertet. Weil das quasi
von ihren Kommilitonen?
Von ihren KommilitonInnen, genau. Und ich glaube, da zeigt sich ja auch quasi dieser, dieser Klassismus vielleicht auch an Hochschulen und schon auch eine gewisse Ignoranz gegenüber den Struggles von Menschen aus ArbeiterInnenfamilien zum Beispiel.
Ja.
Und aber ja, du hast
Ja, also ich glaube auch dieses Privileg zu haben, nicht während dem Studium zu arbeiten, ist halt ein ganz großes Thema, weil dann heißt es, ja, dann arbeite in Semesterferien und das machen, glaube ich, auch ganz viele, zu sagen, hey, Semesterferien, hat man dann keine Zeit, irgendwie das, was man alles Tolles an Input bekommt oder Ideen hat, umzusetzen, weil man einfach damit beschäftigt ist, seine eigenen Lebensexistenzgrundlagen zu sichern und das ist total schade. Also
ja, ich verstehe.
Und das vielleicht dann auch einfach nochmal neuer zu denken, eben wie können Zugänge, also wenn man schon einen Zugang dann hier hat, eben, das meinte ich eben vorhin mit eben wieder mehr auf die Menschlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, wir sehen die strukturellen Probleme, die sich seltenst ein Mensch so ausgesucht hat. Wir stecken alle im System drin. Und das geht letztlich in meinen Augen auch viel um die Umgänge. Also wie wollen wir resignieren und sagen, naja, ist ein Vollzeitstudium, ist halt so. Oder kann man wirklich sagen im Dialog, okay, das ist die Lage, aber lass uns das zusammen angucken und einen bestmöglichen Weg finden. Dass nicht der Leidensschmerz so groß ist.
Aber könnte das ein Thema der Designgewerkschaft sein? Aber das ist ja ein sturer Ding. Also ich frage mich immer so, dieses sich beispielsweise für mehr Möglichkeiten des Teilzeitstudiums einzusetzen. Also eine politische Forderung, aber es ist eher eine hochschulpolitische Forderung. Teilzeitstudium generell zu ermöglichen oder ich finde ja auch fast in Phasen zu ermöglichen. Ne? Zu sagen, okay, ich starte im Vollzeitstudium oder ich starte im Teilzeitstudium, dann habe ich es aber irgendwie gedreht gekriegt und kann das jetzt wieder im Vollzeit, also dass man so eine, ne, also manchmal, es muss sich ja, also wenn es ums Leben geht und um Menschen und Einzelfälle, dann muss es ja adaptiv, sollte es ja adaptiv sein.
Ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht so, es muss so oder so sein, es muss das Stura sein oder wir als Designgewerkschaft, ja. Sondern der Wunsch oder das Ideal wäre ja, dass Menschen aus dem Stura auch Teil von der Designgewerkschaft sind und wir eben in unseren Resonanzräumen da regelmäßig im Dialog auch bleiben, ja. Und eben das, was ich vorhin meinte, mit, dass wir eine Umfrage machen wollen, was sind auch die Themen, das erstmal zusammengetragen wird und dann Abbild auf an Themen sichtbar ist, dass man es dann wieder sortieren kann und dann eben im nächsten Step sagen kann, okay, welche Kapazitäten oder an welchen Scharnierstellen oder ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber welche Gruppierung gibt es schon, wo man sagen kann, okay, dann setzen die das an und so.
Da kannst also, du einhebeln.
Sagt so, man das so? Ich bin leider.
Da kannst du einhebeln ansetzen.
Ja, ja, vielleicht triffst du es noch am ehesten. Ich finde gerade nicht die richtigen Worte dazu, aber könnt ihr greifen, was ich versuche zu beschreiben?
Ich glaube, ich begreife es tatsächlich und merke aber auch, dass langsam die Worte fehlen und ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Quang, hast du noch einen Aspekt dazu, wo du sagst, der muss jetzt unbedingt nochmal raus?
Zu dem Stura-Aspekt, also zum Beispiel.
Generell, ne? Ich dränge uns jetzt alle so ein bisschen zur Tür raus.
Ja, ich würde dem zustimmen. Ich glaube, es ist wichtig, sich auf allen verschiedenen Ebenen, über alle verschiedene Bereiche zu organisieren, sich auch als Teil von einer gesamten Bewegung zu sehen, also eine Arbeiterinnenbewegung zu sehen. Und ja, umso mehr wir werden, desto lauter und unüberhörbarer werden wir und desto weniger kann man auch unsere Forderungen ignorieren. Ja. Und ich glaube, das ist, es macht Sinn, diese Allianzen irgendwie zu schmieden. Und dann, ich glaube, ja, weil ich glaube, viele Struggles sind einfach auch sehr ähnlich.
Ja, und wir packen den einfach eure Website unten in die Shownotes, weil ich nehme mir an, dass diese Umfrage ja dann da gepostet und zugänglich gemacht wird. Ihr werdet das auch noch über die Kanäle streuen, aber dass sozusagen die Leute, die das hier hören, wann auch immer, das ist jetzt nicht so, dass es im Radio einfach morgen 20 Uhr läuft, sozusagen von da aus eigentlich genau zu dieser Umfrage kommen können.
Ja, voll gern. Und auch, also wenn es unten dran gepackt ist, wenn Menschen Fragen haben oder so. Wir sind super offen dafür oder auch vor allem Bock haben mitzuwirken. Also man kommt nicht einfach rein und ist dann, also wir holen euch ab, wo ihr steht und gehen dann zusammen gemeinsam den Weg. Und genau.
Cool. Danke euch, ihr Lieben. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Ich habe viel gelernt.
Danke, dass wir eingeladen sind.
Prima.
Vielen Dank.
Gut, auch danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ich drücke jetzt hier auf diesen Knopf, erstmal auf den.
Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.